Wir sind hier mit zwei Organisatorinnen vom Bündnis 8. März. Wollt ihr euch und das Bündnis kurz vorstellen?
Sehr gerne. Soll ich anfangen? Und
gerne,
du ergänzt mich, was ich vergessen habe?
Ja.
Okay, ich bin Helene. Ich benutze ihr Pronomen. Ich bin seit jetzt 3 Jahren Teil vom Bündnis 8. März. Das wurde vor 4 Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen. Damals mit der Idee oder das Problem war, dass es keine 8. März-Demo in Tübingen gab, was ein paar Leuten ein bisschen komisch vorkam, weil ja Tübingen an sich sehr politisch aktiv ist und eben dieser feministische Teil irgendwie ausgespart wurde. Genau, und eben aus diesem Problem oder dann diese Lücke wurde dann eben durch das Bündnis gefüllt. Ursprünglich war das auch ein Zusammenschluss aus verschiedenen Politgruppen, die dann eben zusammengekommen sind, relativ spontan auch, diese Lücke zu füllen. Inzwischen sind wir auch relativ viele Einzelpersonen, die tatsächlich einfach spezifisch dann zusammenkommen, um einmal im Jahr diese 8. März-Demo zu organisieren. Genau, wir sehen uns als queer-feministisches Bündnis. Das heißt, wir versuchen quasi auch queere Kämpfe mitzudenken, weil wir nicht glauben, dass man die trennen kann von feministischen Kämpfen. Und auch sonst haben wir einen intersektionalen Anspruch zumindest. Wir wissen natürlich, dass man den nie zu 100% erfüllen kann. Wir versuchen aber quasi verschiedene Diskriminierungsformen mitzudenken. Genau. Habe ich noch was vergessen?
Ich glaube nicht. Ich bin Lenska, ich benutze alle Pronomen außer er. Und ich finde, du hast es schon sehr gut zusammengefasst.
Genau.
Okay, was bedeutet denn der feministische Kampftag für euch persönlich und politisch?
Also ich würde sagen, persönlich, wir leben alle im Patriarchat und erleben Unterdrückung auf verschiedene Art und Weise. Und das erleben wir jeden Tag, aber am 8. März ist so ein Tag, um quasi so ganz explizit aufzustehen, auf die Straßen zu gehen und zu kämpfen für Gleichberechtigung, für dafür, dass wir weniger unterdrückt werden und irgendwie laut zu werden und unsere Stimme zu erheben. Und auch wenn wir das auf eine Art jeden Tag machen, ich glaube wir alle und insbesondere Flinter-Personen, ist irgendwie der 8. März nochmal so ein Datum, an dem das irgendwie so ganz stark passieren kann.
Ja, ich glaube, das ist eine richtig gute Möglichkeit, um sich quasi öffentlichen Raum zu nehmen, weil das ja auch gerade was ist, was in der patriarchalen Gesellschaft auf Flinterpersonen eher verschlossen bleibt und dass quasi man an der Stelle sich eben zusammenkommt und sich quasi aktiv zusammen den Raum nimmt, was ja auch so was super Empowerendes sein kann. Und für mich ist auch der 8. März eben die Zeit davor, also quasi mit ganz vielen unterschiedlichen Personen zusammenzukommen und eben diesen Tag vorzubereiten, hat an sich auch was super Empowerendes, finde ich. Genau.
Ja, wann habt ihr denn da was vorbereitet und so? Also ich habe gesehen, es gab irgendwie ein Treffen auch am Mittwoch, oder?
Genau, ja.
Also wir... Helene ist jetzt seit 3 Jahren dabei, ich bin auch seit 3 Jahren dabei und dieses Bündnis gibt es seit 4 Jahren. Das heißt, wir haben mittlerweile schon so ein bisschen Erfahrung, würde ich sagen, oder es gibt so Abläufe, an die wir irgendwie gut anknüpfen können. Deshalb ist die Arbeit ein bisschen weniger, also die wird immer so ein bisschen weniger. Wir haben uns dieses Jahr zum ersten Mal im Dezember getroffen und dann ab Januar eigentlich wöchentlich jeweils 2-stündige Pläne gehabt. Und dann zusätzlich haben wir uns aufgeteilt in verschiedene Arbeitskreise, die dann verschiedene Sachen irgendwie übernommen haben, sowas wie Öffentlichkeitsarbeit oder die Reden zu planen und solche Sachen. Und das dann haben wir dann immer im Plenum wieder zusammengetragen. Genau, und dadurch, dass wir aber so ein bisschen Erfahrung haben, ist jetzt auch so die Möglichkeit da gewesen, noch ein paar andere Sachen mit reinzunehmen. Also wir haben zum Beispiel jetzt über die Woche verteilt verschiedene Veranstaltungen auch laufen gehabt. Irgendwie am Mittwoch war ein Filmabend, am Dienstag war ein Vortrag zu Anarcha-Feminismus und lauter solche Sachen. Und dafür hatten wir dann jetzt auch so ein bisschen mehr Kapazitäten, was irgendwie auch sehr schön ist, weil dann ist eben nicht nur dieser eine Tag, sondern gerade für Leute, die irgendwie vielleicht sich auch nicht so unbedingt auf einer Demonstration sehen oder aufgrund verschiedener Sachen irgendwie nicht hin können, ist dann die Möglichkeit, an anderen Sachen teilzunehmen. Oder auch mit der Radioübertragung morgen irgendwie trotzdem dabei zu sein.
Total, ja. Und was wir auch richtig cool fanden, dieses Jahr waren auch super viele neue Gesichter dabei, die irgendwie jetzt so, ich glaube, so langsam kriegt der 8. März auch in Tübingen so ein bisschen eine Reputation oder man weiß so, dass es das gibt, uns als Gruppe. Das ist auch super cool zu sehen, dass eben auch ein paar neue Gesichter dabei sind. Ich glaube, da ist es an uns so ein bisschen die Balance zu halten zwischen so, wir haben quasi jetzt schon alles öfters mal organisiert, wir wissen, wie alles abläuft und quasi trotzdem dann neue Leute mitzunehmen und vor allem auch irgendwie neuen Wind mit reinzulassen. Und quasi dann nicht einfach alles weiter so durchzuführen. Genau, ich glaube, das war so ein bisschen die Challenge auch.
Wie viele Leute sind gerade grob bei euch dabei?
Das ist also schwer zu sagen. Ich würde sagen, es waren bei den Plänen immer so mindestens 7, 8, 9 Leute. Aber also es gab auch Pläne mit 20. Und also es ist so ein bisschen die Frage, wer gehört alles quasi dazu? Und also es gibt ganz viele Menschen, die irgendwie ihren Beitrag leisten zu diesem Tag und dass das alles so funktioniert und auch zu dieser Woche. Also wir haben auch so Kooperationen mit anderen Politgruppen, die irgendwie was gemacht haben. Und im Endeffekt gehören die ja auch dazu. Aber auch, also es gibt Leute, die organisieren irgendwie nach der Demo dann, wir haben es Aftershow genannt, also verschiedene Hausbars und irgendwie Konzerte und Party und sowas. Und die waren manchmal da, aber oft auch nicht und haben sich dann quasi in der Kleingruppe eher getroffen. Ich weiß nicht, wie viele sind insgesamt beteiligt. Bestimmt 40, 50 Leute.
Ja, bestimmt. Also, und das ist auch so schön zu sehen, wie quasi viele andere Gruppen auch uns quasi angefragt haben, wie man uns unterstützen kann oder was wir gerade vielleicht noch benötigen. Und das war einfach super schön zu sehen, wie man sich da quasi gegenseitig so ein bisschen hilft.
Ja. Und jede Gruppe hat ja auch, also so jede Politgruppe hat ja auch irgendwie so ein spezifisches Gebiet, aber auch eine spezifische Form von Aktivismus, die sie irgendwie mit einbringen kann und an die wir irgendwie anknüpfen können. Und es ist cool, dass wir so vernetzt sind und das irgendwie so funktioniert.
Ja.
Was sind denn eure Hauptziele und Forderungen dieses Jahr? Gibt es da spezifische?
Also ich glaube, wir haben ja dieses Jahr als Motto, dass wir uns quasi auf, was ist es, United We Fight, mit einem Lokalbezug auf Tübingen. Und ich glaube, wir wollten ursprünglich mehr Forderungen sammeln von den Gruppen, die Reden halten. Das hat jetzt leider nicht mehr funktioniert in der Kürze der Zeit. Aber ich denke, eine grundlegende Forderung ist es für uns, dass verschiedene Kämpfe nicht gegeneinander ausgespielt werden. Also gerade wenn man sich jetzt hier das Thema soziale Kürzungen in Tübingen anguckt, wird ganz oft gesagt, ja, wenn die BusfahrerInnen jetzt mehr Geld bekommen, dann wird halt noch eine Beratungsstelle für Transpersonen gekürzt oder so. Also das wird in der Argumentation von Boris Palmer zum Beispiel so gefahren. Und ich glaube, für uns ist ganz grundlegend wichtig, dass wir eben zusammenkämpfen, nicht gegeneinander, weil wir dann im Endeffekt nichts gewinnen können. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was wir mit unserem Motto dieses Jahr sagen wollten.
Ja, und generell auch so aktuell diese Kürzungen, die wir uns als Motto irgendwie genommen haben, sind einfach super gefährlich gerade. Und da ist so unsere grundlegende Förderung, dass wir nicht an solchen Sachen wie Beratungsstellen für sexualisierte Gewalt, Transberatung, aber auch nicht an Sachen wie Buslinien, öffentlichem Nahverkehr oder Kita-Plätzen kürzen sollten, weil wir genau das brauchen. Auch gerade so mit Blick auf die vergangene Bundestagswahl und damit, dass irgendwie rechte Tendenzen und der Faschismus immer stärker werden, ist es genau das, was wir gerade brauchen, dass wir irgendwie Anlaufstellen haben, dass wir so füreinander da sind. Und das wäre, glaube ich, so die ganz grundlegende Förderung, dass daran nicht gekürzt wird, sondern im Gegenteil, dass wir irgendwie dafür mehr Geld bekommen und dass auch Initiativen gefördert werden, die aktuell noch nicht dafür gefördert werden.
Du hast ja vorhin gesagt, dass da verschiedene Gruppen ich weiß nicht, Beiträge haben auf der Bühne morgen. Mhm. Was genau gibt es da denn für Gruppen und also was haben die für Beiträge?
Genau, ich versuche mal in meinem Kopf zusammenzukramen, was ich schon finde. Ich habe tatsächlich noch nicht alle Reden selbst gelesen. Das heißt, bei Paar ist es auch für mich dann morgen eine Überraschung. wir haben einmal Agit, das ist Beratungsstelle für sexualisierte Gewalt, richtig? Ja, genau. Und die reden, da weiß ich tatsächlich noch gar nicht, über was sie genau reden, aber wir haben eben auch der Gruppe geschrieben, dass wir es cool finden, wenn es einen Bezug auf Tübingen gäbe und soziale Kürzung. Ich denke, die haben bestimmt, die sind sauer und haben bestimmt was zu sagen. Ich denke, das wird eine sehr gute Rede. Mhm. Dann haben wir Black Visions and Voices. Das ist eine Community-based Gruppe. Also da geht es nicht nur um Politaktivismus, sondern quasi auch um Safer Spaces zu schaffen. Auch die Rede habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, aber die hat eine befreundete Person von uns geschrieben und ich bin ganz stolz und freue mich ganz doll, die zu hören. Dann Move On. Move On sind Menschen, die Menschen auf der Flucht juristisch unterstützen, beziehungsweise die dann in Deutschland zum Beispiel einen Aufenthaltsstatus oder so bekommen, dass die da unterstützt werden. Dann haben wir noch eine Rede von einer Kita-Mitarbeiterin, die quasi über die Arbeitsbedingungen in Kitas sprechen möchte und quasi auch den Personalmangel zum Beispiel, wie die Menschen alleine gelassen werden. Und dann noch als letztes die Rede vom Queeren Zentrum, die quasi, wo es eben auch darum geht, wie sieht Unterstützung von der Stadt aus, beziehungsweise wo fehlt es an Unterstützung in der Stadt. Das Queere Zentrum hatte auch nicht immer nur das Beste abbekommen, auf jeden Fall die Rede habe ich schon gelesen und auch die Menschen vom Queeren Zentrum sind auf jeden Fall sauer und haben was zu sagen. Ich glaube, generell ging es uns dieses Jahr bei der Redenauswahl darum, Menschen und Gruppen einen Platz auf einer Bühne zu geben, die tendenziell vielleicht weniger den Platz auf der Bühne bekommen. Also gerade wenn man auf die einschlägigen Demos guckt in Tübingen, sind es so immer ein bisschen die gleichen Gruppen, die reden. Und wir haben quasi so ein bisschen versucht, andere Gruppen zu finden, die eben sonst nicht so die Möglichkeit hatten. Genau.
Ja. Und eingebettet wird dann alles von so einer kurzen Rede von unserem Bündnis quasi, in der wir so auf so kurz, also die Reden sind ja alle nicht so lang, kurz auf die historische Entwicklung von dem Tag eingehen und auf unsere Positionierung als queer-feministisch, antikapitalistisch.
Wie seid ihr dabei vorgegangen?
Tatsächlich am Anfang haben wir erstmal auf Listen geschaut. Es gibt quasi diese Kürzungslisten, also wo in Tübingen gerade gekürzt wird. Haben da eben ein, zwei Gruppen angeschrieben. Wir haben tatsächlich auch nicht von allen Gruppen, also die wir angefragt haben, zum Beispiel eine Rückmeldung bekommen. Und dann war es uns wichtig, verschiedene Perspektiven auch einzubringen. Deswegen haben wir eben auch überlegt, also welche Gruppen werden vielleicht gerade gekürzt, aber welche Gruppen haben vielleicht auch noch nie soziale Förderung bekommen, also finanzielle Förderung bekommen von der Stadt. Und haben dann da eben so ein bisschen rumgefragt. Tatsächlich auch, da haben wir einfach auf unsere eigenen Ressourcen auch ein bisschen zurückgegriffen. Also wer kennt wen, welche Gruppen gibt es so, welche Gruppen sprechen weniger auf Demos. Und haben da so ein bisschen überlegt. Und dann eben auch, welche Berufsgruppen sind zum Beispiel gerade im Streik oder brauchen gerade Unterstützung. Und da ist zum Beispiel die Kita auch immer wieder Thema, auf jeden Fall. Genau, also so haben wir so ein bisschen.
Ja. Okay, ich werde hier gerade von der Seite ganz interessiert angeschaut. Du hast noch ein paar Fragen vorbereitet. Möchtest du noch eine stellen? Okay, also ich habe mich noch gefragt, ihr habt ja vorhin erzählt, dass ihr so mehrere Veranstaltungen über die Woche hinweg gehabt habt. Wie war denn da die Reaktion von den Menschen? War die so positiv? Waren die so, also die waren wahrscheinlich eher begeistert, gehe ich davon aus. Aber ja.
Ja, also die Veranstaltungen waren teilweise total überlaufen. Zum Beispiel am Dienstag dieser Vortrag zu Anarcha-Feminismus, der sollte eigentlich in der SIGI stattfinden, ein Wohnprojekt, relativ junges Wohnprojekt. Die haben so Räume und davor gab es quasi Küfer, also Küche für alle, Abendessen. Und es war relativ schnell klar, dass diese Räume einfach viel zu klein sein werden für diesen Vortrag. Und dann gab es ganz spontan so einen Switch und wir sind ins Clubhaus gegangen und haben den Vortrag dort gemacht. Und selbst da war dieser Raum brechend voll. Das war richtig cool zu sehen. Und es war so schon auch die erste Veranstaltung quasi von diesem Veranstaltungskatalog. Aber ein einfach sehr gelungener Auftakt. Und dann der Filmabend war auch super gut besucht. Es war so, ja, läuft gut. Ich würde sagen, die Leute, die da sind, hatten auf jeden Fall Bock und auch eine gute Zeit. Wie es bei anderen Leuten ankommt, wissen wir natürlich nicht. Aber ja.
Und auch total schön, weil es nicht so die klassischen Leute sind, die man jetzt auf jeder Demo wieder sieht. Also da zähle ich mich auch selbst ein bisschen dazu. Aber quasi Leute, die vielleicht noch nicht so viel Berührungspunkte hatten. Und das ist voll schön zu wissen, dass man quasi da irgendwie eine Art von Einstieg, also ganz viele zum Beispiel, das Bannermalen und der Filmabend in der Schelling, da haben ganz viele Leute mir gesagt, dass sie das erste Mal jetzt in der Hausbahn der Schelling sind. Und dass man einfach diese Räume auch erschließen kann durch solche Aktionen, finde ich richtig schön.
Ja. Und da waren auch so viele Einzelpersonen irgendwie, die dann zum Bannermalen kamen und sich gar nicht kannten und auch gar niemand anderen kannten, was ich auch, habe ich voll Respekt vor, auch so ganz grundlegend, dass man dann da hingeht, aber zeigt ja auch, dass es irgendwie super interessant war oder die da Lust drauf hatten und dann haben die sich so als Gruppe irgendwie gefunden und noch danach so am Tisch zusammen gegessen und irgendwie war es richtig sweet, auch einfach das so zu beobachten, dass sich da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auf Dauer neue Freundschaften entwickeln. Ja,
voll cool. Du hast ja gesagt, dass da ein Film gezeigt wurde. Worum ging es denn da? Und wieso habt ihr den ausgesucht?
Es ist einfach ein toller Film. ich weiß gar nicht, dürfen wir den Titel nennen.
Ja, ich glaube schon.
Der Film heißt Pride. Ich glaube, Helene kann auch tatsächlich ein bisschen besser darüber reden. Wir haben den Film ausgewählt, weil er sehr gut zu unserem Motto passt, zu diesem United We Fight, und wir unterstützen uns gegenseitig. In dem Film geht es um MinenarbeiterInnen in den 90ern, 70ern?
Ich glaube, während Margaret Thatcher auf jeden Fall, die Regierungszeit von Margaret Thatcher, genau.
Und eine Gruppe von schwulen und lesbischen Personen, die quasi diesen Streik unterstützen und sich auf eine Art zusammenschließen mit diesen streikenden Menschen. Und irgendwie, es ist so ein sehr empowernder Film, aus dem man rausgeht mit so vielen Emotionen, aber vor allem irgendwie so sehr schönen Emotionen. Ich glaube auch bei der Filmvorführung haben viele Leute auch irgendwie geweint. Und also es hat so eine Botschaft von, wir halten zusammen, und selbst wenn unsere Kämpfe auf den ersten Blick irgendwie nicht so scheinen, als würden sie zusammengehören, gehören sie doch zusammen, weil wir alle irgendwie für ein gutes Leben für alle kämpfen und ja
voll, und das halt gepasst. Ja, und das Hand in Hand so.
Genau.
Ja, genau. Und der Film macht auch ganz lolle Lust auf Politaktivismus. Also immer, wenn ich quasi mir ein bisschen die Energie fehlt, um weiterzumachen oder so, finde ich, ist der Film zum Beispiel unglaublich gutes Pick-me-up zwischendurch, um so ein bisschen die Hoffnungslosigkeit auch zu vertreiben.
Ja.
Wisst ihr, wo man sich den anschauen kann, wenn man möchte?
Ich glaube gerade ist er auf keinem, also es wechselt immer so ein bisschen, auf keinem Streaming-Dienst verfügbar. ich befürchte, also ich glaube, dass man den auf jeden Fall in der Stadtbibliothek die DVD ausleihen kann. und sonst möchte ich natürlich niemanden dazu aufrufen, illegal Filme zu schauen. aber der Film ist schon ein bisschen älter, das heißt, man kann den auf jeden Fall gut finden, wenn man es möchte. Das sollte man natürlich nicht tun.
Wenn sich jetzt Menschen hier zuhören und dann so sich denken, so, oh mein Gott, da würde ich so gern dabei sein noch morgen, wie können sie sich kurzfristig beteiligen?
Bei der Demo?
Ja, oder bei anderen. Ich meine, ihr habt danach ja auch noch andere Veranstaltungen. Ist das von euch? Oder?
Genau, ja. die Küfers zum Beispiel. Ich glaube, morgen kann immer sein, dass zum Beispiel ein paar OrdnerInnen von uns abspringen. Wir würden uns eine halbe Stunde vor der Demo treffen, also um 15:30 am Marktplatz. Genau. Und quasi da OrdnerInnen Westen verteilen, weil wir dieses Jahr für mehr Leute anmelden mussten tatsächlich, weil die letzten Jahre dann, wir haben es für 200 Leute angemeldet und die letzten Jahre waren es konstant eher so 1000. Das heißt, es hat uns das Ordnungsamt dieses Jahr nicht mehr durchgehen lassen. Genau, und deswegen brauchen wir dieses Jahr auch, ich glaube, 58 OrdnerInnen. Jetzt sind wir gerade, glaube ich, ganz gut aufgestellt, aber es fallen natürlich immer Leute aus, die nicht kommen oder so. Das heißt, wenn Leute Bock haben, sich noch zu engagieren, freuen wir uns mega darüber, wenn quasi Leute noch OrdnerInnen machen. Und sonst, ich meine, wenn ihr was Eigenes zu sagen habt, zum Beispiel mal ein Plakat, bringt es mit auf die Demo, da freuen wir uns mega drauf. Und sonst einfach auf jeden Fall viel Enthusiasmus und gute Stimme, damit wir gut zusammen Demosprüche rufen können.
Und generell zur Demo kommen, FreundInnen motivieren, irgendwie alle mitnehmen. Wir haben auch noch, glaube ich, sehr viele so Banner, auf denen irgendwelche Sachen draufstehen, die immer Leute brauchen, die sie irgendwie auch tragen. Ich glaube, das wäre auch eine Möglichkeit. Und ja, laut sein Dasein, auch jeden Tag laut sein Dasein. Und ansonsten kann man sich bestimmt nächstes Jahr auch der Orga anschließen. Wir suchen immer Leute oder freuen uns über neue Gesichter.
Wie läuft die Demo morgen ab? Also es gibt eine Kundgebung mit Reden auch und auch einen Demozug. Mhm.
Genau, also die Demo beginnt am Marktplatz um 16 Uhr. Da haben wir dann direkt am Anfang drei Reden. Wir fangen an mit unserer Bündnisrede, dann zwei Reden. Ich bin nicht im Reden-LK, deshalb bin ich da so.
Genau, wir fangen, werden am Marktplatz starten mit der Bündnisrede und danach wird Agit noch eine Rede halten. Genau, zwischendurch, dann werden wir die Aufstellung machen. Die Idee ist quasi, dass wir am Anfang unseren Lautsprecherwagen haben, der netterweise uns wieder unterstützt. Das bringt nochmal ein bisschen mehr Stimmung, würde ich sagen, und ist auch ein bisschen lauter. Dann haben wir einen lauteren Block vorne und dann nochmal einen leeren Block, der wird dann nochmal erklärt, der soll aber gedenken im Endeffekt Menschen, die nicht da sein können, entweder Menschen, die gestorben sind aufgrund von oder umgebracht wurden durch Femizide zum Beispiel oder Menschen, die Care-Arbeit leisten müssen, gibt es den leeren Block, um zu gedenken und dann weiter hinten noch einen leiseren Block. Genau, dann werden wir loslaufen, dann wird erst Black Visions and Voices sprechen, dann Move On, genau, das wäre dann am Hacktor und dann laufen wir zum Endpunkt, das ist dann am Äpplerhaus, da ist es erst die Kita-Rede, also zu genau Arbeitsbedingungen in der Kita und dann die Black, queere Zentrum-Rede, genau.
Ja, also ich wollte nochmal so zur politischen Lage auch, weil ihr habt ja schon erwähnt, dass es ja auch, also natürlich mit der Bundestagswahl halt, ist ja ein bisschen schwierig ausgefallen. Mhm. Genau, welche aktuellen feministischen Kämpfe stehen für euch da im Mittelpunkt?
Also ich würde sagen, ganz groß für mich persönlich ist schon so die Verknüpfung von Antifaschismus und Feminismus. Und ich glaube, das ist auch gerade absolut drängend und wichtig und wir sehen, wie vor allem auch Rechte so Sachen in Bezug auf Geschlecht und Queerness irgendwie total instrumentalisieren und das auch so für, also so als Strategie irgendwie nutzen und ich glaube, wir müssen dem was entgegensetzen.
Ja, ich glaube, dass unser Feminismus nicht antifaschistisch sein kann.
Ja.
Gerade in der politischen Lage, in der wir jetzt sind.
Ja. Ja.
Gerade wenn wir uns auch so Selbstbestimmung angucken, sei es im queeren Kontext oder zum Beispiel auch was Schwangerschaftsabbrüche oder so angeht,
ja.
Müssen wir diese Kämpfe zusammendenken. Ja. Anders macht es gar keinen Sinn.
Ja. Und dann natürlich auch Klimakrise. Die irgendwie aktuell immer wieder so ein bisschen vergessen wird, aber die ja auch mit dem Ganzen komplett zusammenhängt. Und mit dem Faschismus werden wir da in verschiedene Krisen gleichzeitig irgendwie reinsteuern oder steuern da gerade rein. Und das ist super gefährlich. Und auch da, auch so ein Kampf gegen die Klimakrise und für Klimagerechtigkeit ist feministisch und muss das auch sein.
Merkt ihr das auch so in der Entwicklung jetzt in den letzten Jahren, dass es viele Menschen gibt, die das jetzt gerade vielleicht besonders wichtig finden, sich dann auch zu engagieren? So bei euch zum Beispiel, glaubt ihr, also ihr habt ja vorhin auch gesagt, dass dieses Jahr besonders viele mitmachen. Glaubt ihr, das hängt auch mit der politischen Situation aktuell zusammen?
Ja. Ja, zu 100%. Also ich glaube, allein zum Beispiel die Linke in Tübingen hat während dem letzten Wahlkampf 400 neue Mitglieder gewonnen oder MitgliederInnen gewonnen. Genau, und ich glaube, sowas merken wir auch. Ich glaube, dass viele Leute zum Beispiel das erste Mal jetzt auch auf Demos waren, rund um diese Demokratie-Demos. Und dass, glaube ich, gerade Feminismus auch einen sehr guten Zugang bilden kann zu Politarbeit, weil wir eben zum Beispiel auch ja super unterschiedliche Aktionen machen, gerade auch im 8. März-Kontext, und man da eben super gut einsteigen kann. Ich denke, sonst merkt man es ja auch genau wie an unseren Veranstaltungen, wo eben auch super viele unterschiedliche Leute, die man eben noch nicht so kennt, die Gesichter jetzt auf Veranstaltungen kommen und auch super viele Leute, die uns eben danach fragen, hey, wo kann man sich denn gerade gut engagieren oder so. Genau.
Und ich glaube, es ist auch einfach empfehlenswert, also auch so für, also so jetzt persönlich für Menschen, weil so diese ganzen Nachrichten, die irgendwie runterziehen und ganz schwer zu ertragen sind teilweise und auch so in ihrer Masse, irgendwie müssen wir damit ja umgehen. Und ich glaube auch, dass es so auf einer persönlichen Ebene sehr sinnvoll ist, was zu tun und irgendwie aufzustehen und sich für was einzusetzen, einfach um dann auch irgendwie ein bisschen besser damit klarzukommen.
Und woran man es auch auf jeden Fall gemerkt hat, wir verteilen jedes Jahr auch schon Plakate ein bisschen früher in den verschiedenen Geschäften, Cafés hier in Tübingen. Und die letzten Jahre war es immer ein bisschen schwierig, die in Cafés und so die aufhängen zu lassen oder vor allem in Geschäften, weil sich da Leute so ein bisschen geziert haben. Und dieses Jahr hat man richtig, also die Personen, die es verteilt haben, haben richtig erzählt, dass da ganz viel Enthusiasmus irgendwie dabei war und sich Leute sogar gefreut haben, diese Plakate irgendwie aufzuhängen. Das heißt, ich glaube, dass nicht nur neue Leute dazukommen, sondern es ist auch viel mehr, zumindest in Tübingen ist natürlich auch sehr eine Bubble, aber so in den allgemeinen gesellschaftlichen Bewusstsein irgendwie vordringt. Und das ist natürlich auch super für uns.
Ja, ja, und also der 8. März hier ist jetzt dadurch, dass es das vierte Jahr ist, auch einfach sehr bekannt und zieht Leute an.
Ja, gibt es feministische Kämpfe in anderen Ländern, die euch besonders inspirieren?
Mhm.
Ich weiß nicht.
lass mich mal kurz überlegen. Also, ich war jetzt vor ein paar Tagen bei einem Vortrag zu Anarcha-Feminismus, das antiautoritäre Treffen organisiert hatte. Und da gab es zum Beispiel, da wurde eine Gruppe vorgestellt aus, Spanien, ja genau, die eben in verschiedenen Stufen agiert. Also da ist quasi die Idee, Feminismus in eigentlich alle Gespräche mit reinzubringen und in alle Kämpfe mit reinzubringen. Und diese Gruppe hat sich das als Aufgabe gesetzt. Ich weiß leider den Namen gerade nicht mehr von der Gruppe. Aber im Endeffekt haben sie quasi verschiedene Stufen. Sie haben quasi erstmal die Stufe, dass sie auch in sich selbst, in ihren eigenen Strukturen versuchen, Sexismus abzubauen und dann das aber auch nach außen tragen und zum Beispiel dann auch zu verschiedenen Streiks von Gewerkschaften gehen und quasi da unterstützen und aber auch ihre feministische Perspektive mit reinbringen. Das finde ich zum Beispiel super. Ich glaube, dann finde ich es auch immer unglaublich beeindruckend. Ich, also gerade als feministische Aktivistin irgendwie in Tübingen, hat man natürlich auch das Privileg, dass man viel weniger von zum Beispiel Polizeigewalt betroffen ist durch seinen Aktivismus im feministischen Bereich. Wenn wir aber zum Beispiel nach Mexiko gucken oder Indien, wo Frauen zum Beispiel viel höheres Risiko eingehen, oder wenn wir nach Afghanistan schauen, um feministische Kämpfe zu kämpfen, dann muss man, glaube ich, daran sollte man gedenken, auf jeden Fall. Auch wenn, also es sollte eigentlich überall so sein für Frauen und queere Menschen, sich aktivistisch beteiligen zu können, ohne Angst haben zu müssen, aber das ist nicht der Fall.
Ich finde auch, also feministische Kämpfe weltweit inspirierend. Ich habe zum Beispiel vor zwei Monaten, gab es ein Konzert im Iran, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, von einer Sängerin, die sich quasi ohne Kopftuch und singend gezeigt hat und das Ganze live auf YouTube gestreamt hat. Das ist kein super langes Video, aber sie hat das quasi gemacht und hat dann ein großartiges Konzert irgendwie hingelegt, mit dem Wissen darum, dass sie dafür möglicherweise sterben wird. Und als ich das gesehen habe und irgendwie auch so, wie darüber berichtet wurde und so, dachte ich schon auch, ich finde es wahnsinnig beeindruckend und es erfordert so viel Mut, aber auch so viel, so eine schlimme Situation irgendwie, dass du dein Leben damit riskierst. Ja, was ich auch beeindruckend finde, sind so feministische Kämpfe in Kurdistan zum Beispiel, oder auch in Chile zum Beispiel gab es ja vor gut 5 Jahren jetzt auch so viele Aufstände, die auch grundlegend feministisch waren. Also ich glaube, es gibt, also so, wenn wir uns auf der Welt umgucken, gibt es überall diese Bewegungen, die im besten Fall irgendwie auch Erfolg haben.
ist das was, was euch auch dann Mut gibt, so in eurer Arbeit, wenn man quasi sieht, wie super mutig andere Menschen sind, die in einer ganz anderen Situation teilweise noch sind als wir hier, gibt es dann auch so ein bisschen Motivation, quasi hier trotzdem dann auch weiter zu kämpfen?
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Oder also habt ihr Momente oder vielleicht jetzt auch gehabt in den letzten Wochen, wo ihr dachtet so, was bringt es schon, was macht es für einen Sinn, hier weiter zu kämpfen? Also vielleicht auch so ein bisschen Frustration manchmal oder so.
Ich glaube tatsächlich bei mir eher das Gegenteil, weil ich aber auch weiß, dass es bei mir so ist, dass ich quasi, oder ich versuche ganz doll nicht in diese Stagnation reinzukommen, weil ich glaube, wenn man da einmal drin ist, ist es super schwierig rauszukommen. Ich glaube, dass gerade zum Beispiel das Treffen mit dem 8. März-Bündnis mir voll Halt gegeben hat in den letzten Monaten. Jetzt gerade, wie gesagt, wir haben uns seit Dezember getroffen. Weltpolitisch ging es seitdem auch eher bergab. genau, und da ist es, ich glaube, es ist eher so ein Out of Spite, auf jeden Fall weitermachen. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage quasi eher nach, wie wird mein Aktivismus aussehen, wenn sich das gesamtpolitische Weltbild irgendwie ändert. Also inwiefern muss ich quasi meinen Aktivismus anpassen an das, was passiert?
Ja, ich finde, also ich habe solche Momente auf jeden Fall, in denen ich irgendwie am liebsten so den Kopf in den Sand stecken würde und nicht mehr weiß, was ich machen soll und was es überhaupt alles bringt und irgendwie frustriert bin. Aber mir hilft es dann tatsächlich trotzdem einfach weiterzumachen, weil sonst drehe ich mich da irgendwie im Kreis und dann komme ich gar nicht mehr raus. Aber trotzdem würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall Entwicklungen und so, die mir auch sehr Angst machen oder wo ich irgendwie Sachen, mit denen ich nicht gerechnet hätte oder wo ich dann so denke, wie kann das sein und was können wir machen, was ist eigentlich unser Ziel und was sollte unser Ziel sein, an welchen kleinen Punkten können wir irgendwie ansetzen.
Wir haben schon so ein bisschen so ein bisschen politische Veränderungen und so gesprochen, gerade jetzt aktuell. Und was mich noch so interessieren würde, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, gab es da irgendwelche Sachen, die sich neu entwickelt haben, neu ergeben haben, vielleicht politisch, gesellschaftlich oder auch jetzt persönlich bei euch in der Organisation oder so?
Ich glaube, was man auf jeden Fall gemerkt hat, ist das Gesamtgesellschaftliche, so ein bisschen das Kippen, was so Angriffe auf Demos zum Beispiel angeht. Ganz am Anfang wurden sich darüber zum Beispiel gar nicht unbedingt Gedanken gemacht, aber wir hatten letztes Jahr jetzt zum Beispiel immer mehr so Pöbeln von der Seite quasi, wenn wir die Demo machen, weshalb wir dieses Jahr zum Beispiel darüber geredet haben, einen Schutz zu haben, also der quasi zusätzlich mitläuft. Das sind dann auch coole Menschen, die aber dann eben bereit sind oder die sich dann die Demo eben nochmal spezifisch aus einem anderen Blickwinkel angucken und eben so ein bisschen die Augen offen haben. Ich glaube, gerade wenn man zum Beispiel auch den CSD anguckt, dann gab es davor, ich glaube inzwischen 2 Jahren, hat die Identitäre Bewegung, also eine rechtsextreme Organisation, während der Demo einen Banner-Drop gemacht. Also die waren nur ganz wenige und es ist immer so eher so sich irgendwie präsentieren, kurzes Video und dann abhauen. Aber es ist natürlich trotzdem, dass die Identitäre Bewegung sich das traut zu machen, gibt einem natürlich schon ein bisschen ein anderes Gefühl, als wenn es nicht passiert wäre. Und genauso haben wir zum Beispiel die Burschenschaften im Auge, wenn wir langlaufen und so. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung. Und dann eben aber auch das Thema, wie Feminismus eben immer mehr Aufmerksamkeit auch in Tübingen bekommt und das ja auch was Gutes ist. Also dass wir mit unseren Demos immer mehr Leute abholen können auch irgendwie und wir auch mit jeder Demo was Neues dazulernen. Also was quasi irgendwie die Möglichkeiten an Partizipation angeht, wie wir eine Demo gestalten. Also wir freuen uns zum Beispiel auch immer Rückmeldungen zu bekommen und Kritik, um nächstes Jahr die Demo vielleicht noch ein bisschen zugänglicher zu machen oder irgendwie anders besser anpassen zu können. Genau, aber also, ja.
Ja.
Also es gibt ja gerade so eine sehr starke Polarisierung in der Politik und auch auf so Social Media und so. Und wie seht ihr das, wie steht das so im Bezug zu euch? Also würdet ihr sagen, das ist jetzt eine positive Entwicklung? Wahrscheinlich eher nicht so, ne?
Nee. ja, Tendenziell innen, nein, natürlich eher nicht. Also ich glaube, dass vor allem auch eben diese Polarisierung ja ganz spezifisch von rechts vorangetrieben wird. Also das ist ja also die Art von Populismus, die da gemacht wird, die auf Rücken von Minderheiten betrieben wird, ist ja ein spezifisches Werbewerkzeug für die Rechte. Und das merkt man natürlich, dass wenn man dann in Situationen kommt, wo man eben in die Interaktion tritt mit Menschen, die eben diese Polarisierung irgendwie über Social Media irgendwie mitgekriegt haben, beziehungsweise das konsumieren, dass da auch fast kein Dialog mehr möglich ist. Also weil quasi die, und ich würde da nicht mal von verhärteten Fronten sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass von der linken Seite aus wirklich versucht wird, in Dialoge zu gehen und dann quasi aber von der anderen Seite es so schwer gemacht wird, also gerade wenn wir eben dieses abfällige Verhalten zu zum Beispiel gendergerechter Sprache schauen oder wie das eben dann hochgepusht wird als Thema, da ist ja quasi also kein Dialog mehr möglich an der Stelle.
Ja, und es ist ja auch, also es, der ganze Diskurs ist ja komplett nach rechts verschoben und die Positionen, die jetzt Menschen einnehmen, die irgendwie sich als links bezeichnen oder als, weiß nicht, linksgrüner, wie nennen die das immer, als irgendwie so linksgrüne versifft dargestellt werden, das sind Positionen, die vor 10 Jahren SPD und CDU hatten. Also es ist einfach super komisch verschoben und das hängt auf jeden Fall mit Social Media zusammen und mit dem, dass irgendwelche superreichen Männer super viel Geld haben und das in Algorithmen und in sonst was stecken und damit Demokratien weltweit gefährden und wohin das führt, sehen wir, aber es wird sicher noch schlimmer.
Ich meine, um dem Ganzen noch ein kleines bisschen positiveren Ausblick zu geben, obwohl du natürlich total recht hast, wir sehen zum Beispiel, die Linke hat ja auch unglaublich viel Aufschwung jetzt nochmal bekommen durch ihre Social-Media-Präsenz. Mhm. Ich glaube, das ist einfach was, wo die Linke generell ein bisschen vielleicht die letzten Jahre, also nicht nur die Linke als Partei, sondern die linke Menschen in Tübingen, in Deutschland, ein bisschen vernachlässigt haben. Und ich glaube, dass wir gerade an der Stelle eben ansetzen können. Mhm. Und man sieht ja auch, dass es funktioniert, auch wenn es natürlich der Algorithmus AfD-Posts zum Beispiel pusht und die von der Linken nicht. Also das ist natürlich bewusst und der Untergrund, auf dem wir quasi diese Kämpfe führen, ist uneben.
Ja.
Aber ich glaube, dass wir deswegen das Social Media an sich nicht aufgeben sollten und dass man eben sieht, dass es doch ein bisschen was bringt auch, weil wir eben uns auch fragen müssen, wie wir Leute erreichen.
Ja, voll. Ich glaube, eine Schwierigkeit ist so ein bisschen, wie wir auch auf Sachen schauen. Also so Populismus hat einfache Antworten auf komplexe Probleme, die nicht funktionieren werden. Und wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, unser Feminismus ist queer, intersektional und so weiter, dann ist es schwierig, das in einem einminütigen Video einmal so runterzubrechen und irgendwie damit die Massen zu erreichen. Weil es geht uns nicht darum, irgendwie Hass zu schüren und damit auf viele Klicks zu kommen und so weiter. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, weil das Sachen fördert, die eben der Komplexität unserer Welt absolut nicht gerecht werden. Und das ist schwierig.
Der Faschismus. eine Frage zu dem Social-Media-Ding. Bekommt ihr irgendwie als Bündnis auf eurem Instagram-Account irgendwelche Anfeindungen, komische Kommentare oder sowas?
Okay. Nein, tatsächlich nicht.
Ich glaube, also ich weiß nicht, wir sind ja jetzt auch nicht super groß. Wie viele FollowerInnen haben wir? 1500 vielleicht. Also schon viele, würde ich sagen, für Tübingen, aber auch nicht, also wir sind jetzt nicht irgendwie deutschlandweit bekannt oder so. Und ich glaube auch, in Tübingen haben wir das Privileg, dass es super viele linke Leute gibt und dass sich die Rechten nicht wohlfühlen. Und das ist auch Ergebnis guter aktivistischer Arbeit. Mhm. Aber ich glaube, das spielt eine große Rolle. Also ich glaube, in einer anderen Stadt hätten wir mit mehr Problemen und Anfeindungen zu kämpfen. Auch wenn wir zum Beispiel nach Stuttgart schauen, wo Sachen wie der CSD oder so total viel mehr angegriffen werden, wo irgendwie Polizeigewalt gegen AktivistInnen, die friedlich sind, eine viel größere Sache ist. Und dann gucken wir uns die 8. März-Demo in Tübingen letztes Jahr an, wo vorne und hinten zwei PolizistInnen mitgelaufen sind.
Genau.
Okay. Ja, das wollte ich tatsächlich auch noch fragen, so inwiefern ihr vernetzt seid beziehungsweise Kontakt habt so zu anderen Gruppen zum 8. März, also in anderen Städten zum Beispiel. Und ja, was ihr da für einen Austausch habt und vielleicht was ihr auch für Unterschiede wahrnehmt.
Ich würde sagen, wir haben wenig Kontakt zu anderen Gruppen. Vor allem, weil sich das halt also hier in Tübingen gegründet hat. Ich glaube, das wäre sowas, was wir in den nächsten Jahren irgendwann mal in Angriff nehmen könnten, aber hat jetzt auch keine große Priorität. Was ich so mitbekomme, ist natürlich, also in vielen Städten, Gruppenorganisationen geht es beim 8. März oder wird der immer benannt als Frauenkampftag, was historisch bedingt ist. Ich glaube, das ist aber so eine Sache, die uns von vielen anderen Organisationen auch unterscheidet, dass wir so explizit sagen, es geht uns nicht nur um Frauen, sondern um alle Menschen im Endeffekt. Und wir schauen spezifisch auch auf queere Personen und auf Transpersonen und Interpersonen.
Genau. Ich glaube, unser Austausch mit anderen 8. März-Bündnissen passiert dann eher auf so einer sehr individuellen Ebene. Also weil eben zum Beispiel viele Menschen, die in Tübingen leben, sind nicht in Tübingen geboren und haben auch schon eine aktivistische Vergangenheit, bevor sie nach Tübingen kommen. Und ich denke, den Luxus, den wir haben dadurch, ist, dass Menschen immer wieder neue Perspektiven auch bei uns ins 8. März-Bündnis reinbringen und dann eben zum Beispiel von ihrem Aktivismus im 8. März-Bündnis in Freiburg erzählen. Genau, und da dann quasi eher der Kontakt dadurch da ist, genau.
Gibt es dadurch, dass es so immer wieder neue Perspektiven gibt, auch Konflikte? Oder wie erlebt ihr das so, wenn es quasi immer wieder sich auch ändert von den Perspektiven im Bündnis?
Ich glaube, woran man es so ein bisschen merkt und wo es auch an uns ist, als Menschen, die vielleicht schon länger im Bündnis sind, ist, dass es immer wieder Kern zum Beispiel, also keine grundlegenden Diskussionen gibt, aber zum Beispiel Diskussionen, die sich immer wieder wiederholen. Wir hatten zum Beispiel vor 3 Jahren vorne einen Flinterblock bei der Demo laufen und haben uns danach entschieden, das nicht mehr zu machen, was einfach dem Fakt geschuldet ist, dass mehrere Leute leider von anderen Menschen angesprochen wurden, doch bitte den Flinterblock zu verlassen, weil sie könnten ja, also sie wären keine Flinter, was aber nicht gestimmt hat bei den Personen und quasi so dieses assumed wurde, was natürlich das ist, was wir absolut nicht wollen. Und das ist zum Beispiel eine wiederkehrende Situation, dass wir dann über Flinterspaces oder Blöcke oder so diskutieren. Genau, das ist zum Beispiel, glaube ich, was. Fällt dir sonst gerade noch was ein?
Ich glaube, es sind schon immer wieder unterschiedliche Leute einfach da, die auch unterschiedlich viel Aktivismus gemacht haben, unterschiedlich viel sich irgendwie auch mit Feminismus und so auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, das ist schon so eine Herausforderung, aber auch gut, weil so wir können uns irgendwie gegenseitig was beibringen und irgendwie zusammen daran wachsen und weiter lernen. Und ich finde, diese Aushandlungsprozesse und dieses drüber diskutieren und so, das hat ja auch was total Gutes. Also es ist ja wir schauen, was ist unsere Position und womit können wir alle mitgehen. Und nur wenn wir alle irgendwie damit fein sind und nicht eine Person sagt, nee, das passt für mich gar nicht, fühle mich ganz unwohl, dann können wir es auch so machen. Und das ist so ein grundlegendes Prinzip auch von uns.
Gibt es irgendwas Bestimmtes, was ihr in den letzten Jahren so in eurer aktivistischen Arbeit gelernt habt? Vielleicht auch von anderen Menschen?
Ganz bestimmt, ich brauche nur ganz kurz einen Moment, um drüber nachzudenken. Ja, ich glaube, was ich ganz cool fand, ich habe mal mit einem Kumpel zusammengesessen, oder cool, in dem Moment war es gar nicht so cool, aber es war sehr hilfreich, mit einem Kumpel zusammengesessen, der dann, ich habe über irgendeine Aktion geredet, die eine Politgruppe von mir machen wollte, und dann war er so, ja, für wen macht ihr das denn eigentlich? Also was ist denn überhaupt gerade euer Ziel? Und ich glaube, so dieses Grundlegende, sich immer mal wieder fragen, okay, weil ich finde, Aktivismus kann schon auch was Selbstdarstellerisches haben. Also gerade, wenn wir auf Social Media oder so schauen, und dann ist es ja auch nicht immer schlecht. Aber ich glaube, man sollte sich immer schon nochmal die Frage stellen, auch wenn man zum Beispiel auf Ressourcen schaut, weil man hat als Mensch ja nur begrenzte Zeitressourcen, Kraftressourcen, und dann zu überlegen, okay, was bringt das jetzt gerade und für wen mache ich das jetzt gerade? Ich glaube, das hat mir sehr geholfen.
Ich glaube, bei mir ist so ein großes Ding, ich glaube, ich bin relativ so akademisch geprägt, und auch so meine feministische Position und sowas kommt daher, und ich habe irgendwie tausende Texte gelesen und irgendwie, ich habe klare Ansichten zu vielen Sachen, Und wenn ich aber so Aktivismus mache, dann merke ich oft, dass diese riesigen Konstrukte und Sachen, die ich irgendwie in meinem Kopf habe, gar nicht so einfach irgendwie in so eine Praxis übertragbar sind. Und ich glaube, so diesen Switch zu schaffen, das ist so eine Herausforderung, die ich oft habe, die ich aber auch sehr gerne mag, weil es so irgendwie dieser Kontakt, glaube ich, auch sehr wichtig ist, also so beidseitig von so Forschung, Theorie und irgendwie Praxis und Sachen machen und auch Menschen mitnehmen können oder irgendwie die Perspektiven von Menschen einfach zu sehen, auch teilweise in ihrer Widersprüchlichkeit und das so als Grundlage zu nehmen für das, was wir machen, einfach so das, was brauchen Menschen, worum geht es hier gerade.
Hast du ein bestimmtes Beispiel für irgendwas, was du so aus dem Theoretischen raus in die Praxis übertragen musstest oder konntest?
Ja, also so, das ist ja schon wieder gar nicht so einfach, das runterzubrechen. Also ich würde sagen, so ich bin zum Beispiel diese Unterscheidung zwischen Sex und Gender, die super populär ist. Also quasi so Sex als das Biologische und Gender als irgendwie was Kulturelles, Soziales, die aber so wissenschaftlich einfach total überholt ist. Und mit der ich mich total schwer tue. Und ich glaube, die hilft nicht, weil auch das, was wir als Sex begreifen, ist was total, also was geprägt ist von unserer Kultur und von dem irgendwie, wie wir auf Dinge schauen. Also so, dass wir Unterscheidungen machen anhand von bestimmten Merkmalen und Sachen, das ist ja nichts, was irgendwie natürlich gegeben ist. Das ist was entstanden ist mit der Aufklärung. Und solche Sachen, also wenn Menschen dann irgendwie von ihren eigenen Erfahrungen berichten und von ihrem eigenen geschlechtlichen Erleben, dann werde ich denen nicht absprechen, dass sie irgendwie da bestimmte Konzepte und sowas im Kopf haben. Absolut nicht. Und trotzdem habe ich eine andere Perspektive. Und das ist, damit muss ich umgehen. Und je nachdem, wie gut wir uns dann kennen und so, ist es auch möglich, irgendwie da mal drüber zu reden. Aber es muss auch nicht sein, weil es ist nicht meine Sache so. Ja.
Okay. Ja, also ich hätte da noch eine Frage zu, wie geht ihr denn so im Allgemeinen damit um, wenn jetzt quasi eine Person was sagt, was ihr jetzt wirklich als falsch seht? Was macht ihr dann? Also machst du es dann so, dass du quasi wirklich nur bei guten Freunden sagst, so, hey, das ist jetzt wirklich uncool? Oder machst du es auch bei anderen? Wie ist das so?
Also ich würde sagen, es kommt drauf an, was es ist. Wenn es was ist, also wenn es irgendwas ist, wo es darum geht, wie sich eine Person fühlt, wie es einer Person geht, welche Erlebnisse eine Person gemacht hat, das kann ich keiner Person absprechen und das will ich auch nicht. Wenn es aber darum geht, irgendwie, weiß nicht, intersektional zum Beispiel, Intersektionalität, glaube ich, wird auch oft sehr falsch verstanden und das dann irgendwie, wenn das irgendwie in unser Selbstverständnis oder sowas falsch geschrieben wird oder jemand sagt, aber das ist doch das und das, dann bin ich schon so, nee, ist es nicht. Und dann kann ich das aber auch begründen und dann können wir darüber reden. Also es ist nicht so, dass ich dann sage, nein, auf gar keinen Fall, du hast da was ganz falsch verstanden, sondern eher so, dass ich sage, nee, ich denke, es ist eher so. Und wenn es dann irgendwelche, weiß ich nicht, gefährlichen Positionen sind und jemand sagt irgendwie, Transfrauen sind keine Frauen, dann ist ein Widerspruch. Und dann bin ich so, nee. Und dann gibt es auch keine Diskussion darüber.
Ich glaube, es ist auch so eine Frage von dieser Balance. Also ich komme selbst aus einer kleineren oder aus einer Kleinstadt in Deutschland und viele meiner Freundinnen sind nie aus der Stadt rausgekommen und ich mag die Menschen extrem gerne, aber das Politaktivismus zum Beispiel nicht unbedingt ein Ding. Und was ich halt aber auch nicht machen werde, ist mich da als die Lehrerin jedes Mal hinzustellen, weil das ja auch also eine Frage ist von, wie schädigt das auch meine sozialen Beziehungen zum Beispiel, wenn ich mich jetzt jedes Mal über diese Menschen erhebe. Also es ist ja eben auch so dieses es besser wissen. Ich glaube, da ist es eben auch so ein Abwägungsding von so ab und zu mal vielleicht was sagen, wenn was überhaupt nicht geht. Aber generell sonst, ich finde, dass man da auch einfach ein bisschen das einschätzen können muss von welche Person sagt denn was und was ist damit gemeint. Also ich glaube, was auch manchmal was ich ein bisschen schade finde, manchmal auch in der linken Szene, ist so dieses generelle Unterstellen, dass die andere Person es böse meint. Und ich glaube, das ist ganz oft nicht der Fall und das fördert nicht unbedingt den Dialog.
Ja, wollt ihr uns noch erzählen, wo man vielleicht zu euch kommen kann oder wo man euch findet, was die Instagram-Kanäle sind und so?
Ja, also ich würde sagen, am besten erreichbar sind wir tatsächlich über Instagram. Unser Instagram-Kanal heißt 8m-Tübingen, glaube ich.
Tübingen, genau.
Ihr könnt uns da auch schreiben, wir sind ja gut erreichbar und antworten auch relativ zeitnah.
Genau. Ich glaube, das ist die beste Art und Weise, uns zu erreichen, tatsächlich. genau, und sonst natürlich auf unsere Demo kommen.
Ja, und wir haben auch noch eine Mailadresse. Haben wir
die Kopf? Weiß ich nicht auswendig.
Wir haben auf jeden Fall auch eine Seite auf der Bloch-Uni-Seite. Da müsste die E-Mail-Adresse auch draufstehen. Also wenn Menschen kein Instagram haben,
ja, voll viel, ja.
Dann kann man uns auch so erreichen.
Gut, vielen Dank euch dann, dass ihr hier wart und uns alle Fragen beantwortet habt. Und wünschen euch viel Erfolg morgen.
Danke euch.
Ja. Und dann verabschieden wir uns aus der Sendung.
Ciao. Tschüss.
Ciao. Danke.